In den letzten beiden Episoden haben wir darüber gesprochen, wer hier eigentlich was fühlt und wie Emotionen im Körper entstehen. Heute geht's um den Körper selbst. Herzlich willkommen zum Equidemia Podcast. Mein Name ist Selina Skogan, ich bin euer Host und Gründerin von Equidemia. Equidemia steht für die Verbindung von evidenzbasiertem Training, Ethik und Reitkunst. Für ein Arbeiten mit Pferden, das auf Erkenntnis, Empathie und Verantwortung basiert. Als Trainerin stehe ich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis und in diesem Podcast tauche ich immer wieder in die aktuelle Forschung ein, um gemeinsam mit euch Pferde wirklich zu verstehen, statt sie nur zu korrigieren. In dieser dritten Folge unserer kleinen Emotionsserie geht es um das, was viele spüren, aber kaum jemand erklären kann. Wie Emotionen im Körper Form annehmen und warum The Body Keeps the Score ein faszinierender Gedanke ist, aber nicht die ganze Geschichte erzählt. Was Embodiment wirklich bedeutet, was die Forschung über Faszien und Emotionen weiß und warum der Körper oft spricht, bevor wir es merken. Darum geht es heute. Viel Spaß mit dieser neuen Folge. Habt ihr schon gelesen? Falls nicht, holt's dringend doch mal nach. 2014 hat Bessel van der Kolk sein Buch The Body Keeps a Score veröffentlicht und es war ein echter Paukenschlag. Monatelang, ich glaube sogar jahrelang, auf Platz 1 der Bestsellerlisten, vor allem im englischsprachigen Raum. Die deutsche Übersetzung ist ein kleines bisschen sperrig geworden. Ich würde empfehlen, das im Original zu lesen. Ihr merkt also, grundsätzlich bin ich ein ganz großer Fan des Buches, weil das die Zusammenhänge zwischen Trauma und was im Körper passiert wunderschön darstellt. Er beschreibt darin die Mechanismen und dass Heilung von Trauma ohne den Körper kaum möglich sei und dass wir oft über den Körper und über Körperarbeit so eine Art Shortcut ins Gehirn bekommen können. Er zeigt auf, dass chronischer Stress Gehirnareale wie Hippocampus und Amygdala verändern und dass Körperwahrnehmung über Bewegung und Atmung wieder Stabilität bringen kann. Der Ansatz war erstmal revolutionär, weil es Körperarbeit und Psychologie endlich zusammenbrachte. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, das Buch ist jetzt nicht unbedingt ein Lehrbuch der Neurobiologie. Viele Aussagen sind so ein kleines bisschen populärwissenschaftlich und teilweise auch etwas vereinfacht. Damit hat es nicht weniger Praxisrelevanz, aber es gibt immer mehr Neurowissenschaftler, die kritisieren, dass van der Kolk seine Hypothesen ein kleines bisschen überinterpretiert. Da gab es einen spannenden Artikel in der Washington Post kürzlich zu und die hat so zusammengefasst: Van der Kolk verbindet ungesicherte Wissenschaft mit therapeutischem Enthusiasmus. Inspirierend, aber kein Beweis. Ganz kurz gesagt, wir können sagen, ja, der Körper reagiert auf Emotionen, aber es ist jetzt nicht ganz so einfach wie die Sache mit der Festplatte. Und ein anderer berühmter Wissenschaftler, Steven Pinker, hat gesagt, the brain keeps the score, the body mirrors it. Ich finde, das ist ein spannender Ansatz und es ist wert, da mal ein kleines bisschen drüber zu reden. Ich sage das nochmal, ein großer Fan des Buches. Wenn wir das als das nehmen, als was es, glaube ich, auch gedacht ist, als Inspirationsquelle und nicht als die eine reine wissenschaftliche Wahrheit, neben der nichts anderes gilt. Wir gucken uns das heute also mal so ein kleines bisschen Step by Step an, denn das ist das, was ich immer wieder von Kollegen aus der Körperarbeit vor allem auch höre. The body keeps the score und das Pferd tut dieses oder jenes oder welches während einer Behandlung, weil es sich entspannt, weil es eine Emotion verarbeiten muss, weil es keine Ahnung was. Und wenn wir darunter mal die Skalen legen von Calming Signals oder der 24 Behaviors zum Beispiel, die ja eigentlich fürs Reiten gedacht sind, dann werden wir ganz oft sehen, dass das nicht immer eins zu eins so stimmt und das eine oder andere Pferd einfach auch Schmerz und Unbehagen während der Behandlung ausdrückt und keine alte Emotion, sondern eine ganz akute, du drückst da auf eine Stelle, die wirklich scheiße ist, verarbeiten muss. Das ist der Grund für diesen Podcast und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit auf eine kleine Reise durch das Thema Embodiment. Denn zuallererst müssen wir uns mal angucken, was Embodiment überhaupt bedeutet. Die Definition davon beschreibt, dass Geist, Gefühl und Körper ein untrennbares System bilden. Und das ist ja auch das, was wir uns in den letzten beiden Podcasts schon angeguckt haben. Vor allem im letzten, als wir uns angeschaut haben, wie entstehen Gefühle, wie sind die physiologischen Abläufe dazu. Jede Emotion hat einen physischen Ausdruck in Atmung, Haltung, Muskeltonus, Herzrhythmus. Das war die Sache mit den Hormonen. Wir erinnern uns daran. Da gibt's so einen Feedback-Loop. Der Neurowissenschaftler Antonio Damasio, der hat das in einem Satz, finde ich, wunderschön formuliert aus seinem Buch Descartes' Error 1994 hat er geschrieben: Der Körper ist das Bühnenbild, auf dem Emotionen gespiegelt werden. Ich finde, an dieser Stelle dürfen wir einmal kurz durchatmen und dem Satz ein kleines bisschen Raum geben. Der Körper ist das Bühnenbild, auf dem Emotionen gespiegelt werden. Die Forschung bestätigt das immer mal wieder. Es gibt da zum Beispiel Übersichtsarbeiten, die zeigen, dass Menschen mit höherer Interozeptionsfähigkeit, also der Wahrnehmung der eigenen inneren Körperzustände, Emotionen differenzierter empfinden, beschreiben und damit auch besser regulieren können. Zurück zu dem Punkt, wir haben da diesen Feedback-Loop. Das Gefühl entsteht also nicht alleine im Gehirn, sondern wir haben diesen Feedback-Loop zwischen Nervensystem und Körper. Beim Pferd gilt das genauso. Allerdings müssen wir hier immer wieder dazu sagen, die können das nicht so in einem Satz ausdrücken und sagen, ich bin wütend, so wie wir das können. Aber natürlich haben auch die Gefühle von innen nach außen, von außen nach innen, also so eine Art der Interozeption, ist nur viel schwieriger, das nachzuweisen. Wir erinnern uns aber alle zum Beispiel an Pferde, die mal die Atmung anhalten oder die Augen verhärten sich, der Hals fixiert sich. Und da sehen wir in der Verkörperung dieser Emotion zum Beispiel, und wir wissen nicht ganz genau, was da passiert, denn wir können das Pferd ja nicht, befragen. Wir können aber sagen, wir erleben eine große Anspannung erstmal. Und dann können wir das vielleicht weiter gut beobachten und vielleicht bringt der Kontext uns mehr Anhaltspunkte. Ich erlebe das zum Beispiel bei einigen Pferden, vor allem wenn die Rückenschmerzen haben oder wenn die Bauchschmerzen haben, dass sie dieses Anhalten der Atmung machen, bevor der Reiter aufsteigt. Oder dass Pferde das machen, bevor sie eine ihnen unangenehme Aufgabe erfüllen sollen. Oder in meinem Fall hier öfters mal, wenn so ein Wal im Fjord vorbeischwimmt. Auch das sorgt dafür, dass wir alle ein kleines bisschen aufgeregter sind für einen kleinen Moment. Ja? Und es würde mich wundern, wenn der Körper das nicht zeigt. Da brauchen wir uns nicht mehr darüber wundern, was für eine Emotion gezeigt wird, sondern wir würden uns darüber wundern, wenn der Körper es nicht zeigt. Dieser Kreislauf läuft also in beide Richtungen. Nicht nur die Emotion verändert den Körper, sondern auch der Körper beeinflusst die Emotionen. Da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel aus dem Embodiment für. Und vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das heißt, ich bin fröhlich, weil ich hüpfe. Oder auch, ich hüpfe, weil ich fröhlich bin. Lässt sich jetzt nicht ganz so gut aufs Pferd übertragen, aber you get the message, ne? Also ich bin fröhlich, weil ich hüpfe. Hier geht es darum, dass du erst angefangen hast zu hüpfen und während du diese Bewegung ausgeführt hast, hast du das Gefühl der Fröhlichkeit als Rückmeldung bekommen oder auch umgekehrt, da gehen wir von der Emotion in den Körper hinein. Ich hüpfe, weil ich fröhlich bin. Zuerst spüre ich diese unbändige Lebensfreude und mein Körper möchte die ausdrücken, also fange ich an zu hüpfen. Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel für das Thema Embodiment. Und hier kommt ja auch der Leitsatz her, fake it till you make it. Wir kennen auch das aus verschiedenen Forschungen oder aus verschiedenen Beispielen, dass man sagt, einfach mal 20 Mal am Tag lachen, dann wird die Laune automatisch besser. So können wir uns das also vorstellen, dass das funktioniert. Und wir kennen das ja auch aus der Geschichte mit der Koregulation. Schon im letzten Podcast habe ich von der Studie von Keeling et al. In 2009 erzählt, wo gemessen wurde, dass Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität von Mensch und Pferd bei Berührung und gegenseitiger Aufmerksamkeit sich gegenseitig synchronisieren können, wenn eine gegenseitige Zuneigung da ist. Je ruhiger und aufmerksamer der Mensch, desto niedriger also der Stresswert des Pferdes. Zwei Nervensysteme, die sich einschwingen. Das ist so ein bisschen auch die Physiologie und das Fundament von vielen Formen der Körperarbeit. Wenn wir uns Kranio angucken, Massage angucken, Osteopathie angucken, das aktiviert sicherlich Mechanorezeptoren in Haut, Muskeln und Faszien. Die aktivieren aber vor allem auch, gerade wenn wir in die sanften Berührungsformen gehen von Kranio oder auch der sanften, der liquiden Osteopathie oder auch so Techniken wie Henna Somatics zum Beispiel, dann wird dabei auch das C-Fiber-Touch-System angesprochen, aktiviert. Und das sind ganz spannende Muskelfasern, die wir uns vielleicht, ich merke gerade, wir haben sie, glaube ich, hier im Podcast noch gar nicht besprochen. Den müssen wir mal eine eigene Folge widmen. An dieser Stelle soll einfach nur gesagt sein, es hochsensible Rezeptoren, die für Entspannung sorgen, die eine Art eigenes Netzwerk im Körper bilden, ein eigenes Nervensystem im Körper bilden und vor allem für Entspannung und Koregulation, Oxytocinausstoß sorgen. Genau, ich schreibe das direkt mal auf, bevor ich das vergesse, dass wir eine Folge über C-Fiber Touch machen. Der Satz "Emotionen sitzen in den Faszien", der klingt ziemlich poetisch. Aber was steckt denn tatsächlich dahinter? Wir wissen heute, Faszien sind hochsensibles Gewebe, wurde viele Jahre nicht drauf geguckt. Und sie enthalten mehr sensorische Rezeptoren als Muskeln zum Beispiel selber und reagieren ganz stark auf Stresshormone. Es gibt eine spannende Arbeit von Professor Schleib, Robert Schleib aus 2012. Da wurde gezeigt, dass Faszien auf Druck, Zug und Vibration nicht nur mechanisch, sondern eben auch neurochemisch reagieren über Rezeptoren, die mit dem autonomen Nervensystem verknüpft sind. Umgekehrt bedeutet es, dass Dauerstress den Sympathikus, also den Stress, den Stress im Körper aktiviert und damit auch die extrazelluläre Matrix aktiviert oder verändert. Es wurden Hinweise darauf gefunden, dass sympathische Innervation innerhalb der Faszien, also direkte Nervenfasern, die Stresssignale dann übertragen. Das erklärt, warum chronischer Stress Körper zäh und unbeweglich machen kann oder sich das auch selber, wir kennen das vielleicht selber, wenn wir total gestresst sind, dass wir uns so steif anfühlen und die Muskeln wollen sich gar nicht richtig bewegen. Aber es gibt keine Evidenz, vielleicht auch noch keine Evidenz. Das muss man ja mal sagen. Ich fände das, da wird ja ganz viel dran geforscht, denn viele Menschen finden dieses Thema so groß und so spannend. Und es ist ja schon unglaublich spannend, was bisher über Faszien rausgefunden wurde. Aber bisher gibt es keine Evidenz, dass Faszien, Emotionen oder auch Organe, wie wir das in der viszeralen Osteopathie lernen, dass Organe Emotionen tatsächlich speichern wie Dateien auf einer Festplatte. Was wir beobachten, sind also erstmal neuronale Muster, die an Körperzustände gekoppelt sind, das sogenannte somatische Gedächtnis. Wenn wir jetzt also in einer osteopathischen oder kraniosakralen Behandlung sind und diese Spannungsmuster sich verändern, sendet das neue Informationen ans Gehirn. Das Nervensystem erkennt Gefahr vorbei und darauf folgt irgendeine Art der Regulation. Beim Pferd vielleicht gehen Schnauben zittern. Wer selber schon mal in so einer Behandlung war, der weiß, das kann beim Menschen zum Beispiel auch passieren, dass gewisse Erinnerungen im Kopf in unserem Gehirn wieder hochkommen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich sehe meinen eigenen Film. Aber das ist nicht so, dass die Emotion jetzt hier herausmassiert wurde, sondern erstmal geht es darum, dass das Schutzmuster sich auflöst. Ob Faszien jetzt Emotionen speichern? Tja, Keine Ahnung. Auf der einen Seite hören wir immer wieder dieses Anekdotische. Wir sehen einen Film, ist mir selber auch schon passiert. Wir merken, dass eine Emotion auf einmal sehr präsent ist, eine Geschichte auf einmal sehr präsent ist. Können wir jetzt sagen, Faszien speichern Emotionen, Faszien erzählen ihre Geschichte? Ich weiß es nicht, aber ich hoffe, dass die Forschung hier viel, viel weiter noch geht. Wir können also aber sicherlich Körperarbeit zum Teil auch als Sprache ansehen. Und Körperarbeit wirkt, weil sie das autonome Nervensystem anspricht. Hier kommen sie wieder, die C-Fiber Touch, das C-taktile Nerven, die C-taktilen Nervenfasern, die durch Berührung aktiviert sind und die Signale über das Nervensystem ins Gehirn schicken. Auch dadurch sinkt wieder die Nervenfrequenz und der Muskeltonus, während die Ausschüttung von Oxytocin steigt. In der Studie von 2015 wurde gezeigt, dass sanfte rhythmische Berührung bei Tieren direkt stressreduzierend wirkt, merkbar an Puls, Atmung und Hormonwerten. Und auch hier, wir hatten diese Studie schon mal in einem der vorhergehenden Podcasts, denken wir wieder ran, das hatte ganz viel mit der Beziehung zu tun. Also fühle ich mich wohl mit meinem Gegenüber, ja oder nein? Möchte ich von dem berührt werden, ja oder nein? Kleiner Hinweis, dass Beziehungsarbeit sich immer lohnt. Ein lockeres Gehen oder ein tiefes Schnauben nach einer Behandlung, tja, ist das ein Zeichen jetzt von physiologischer Regulation? Ich würde erstmal sagen, ja. Erstmal würde ich sagen, ich sage ganz oft, Entspannung hilft immer. Und ich glaube, das ist die beste Art und Weise, um das zusammenzufassen. Was lernen wir denn jetzt aus diesen Papern und was lernen wir daraus, wenn wir da ein kleines bisschen hingucken? Wenn wir das für unser Training mitnehmen, ich habe vorhin schon gesagt, in der Körperarbeit würde ich mir wünschen, dass nicht jedes Gähnen, Schnauben, Kauen, Lecken, Blinzeln als Emotional Release gefeiert wird, sondern dass wir es als Kommunikationssignal wahrnehmen und dass wir auch hier an dieser Stelle wieder sagen können, Kontext ist King. Ja, also was zeigt der Rest des Pferdes in diesem Moment? Haben wir eher eine erhöhte Spannung? Haben wir eher ein Entspannen? Wie ist die Atmung? Wie ist dieses? Wie ist jenes? Wie ist welches? Hält der das in der Situation einfach nur aus und möchte gerne weg? Versucht der Blickkontakt zu seinem Besitzer aufzunehmen oder zu mir und möchte gerne, dass das aufhört und weiß aber, er kommt aus der Situation nicht raus und reguliert sich so über diese Kaskade von Calming Signals oder von Beschwichtigungssignalen? Oder sehen wir eine Regulation in die andere Richtung, also von oben nach unten? Und wenn wir aus der Traumaperspektive da drauf gucken, und das mache ich ganz gerne, denn ich gehe zwar nicht davon aus, dass Pferde ganz grundsätzlich traumatisiert sind, eher nicht. Ich habe aber viel mit Traumapatienten auch in der Humanmedizin, also nicht in der Medizin, in der Körperarbeit gearbeitet und viele Kurse, viele Fortbildungen zu dem Thema gemacht. Und da gibt es eigentlich nicht viel Schlimmeres, als wenn wir den Patienten, dem wir eigentlich mit unserer Behandlung was Gutes tun wollen, in eine Situation bringen, aus der der nicht mehr rauskommt. Leg dich mal dahin und bleib liegen. Sei brav. Du darfst während der Behandlung nicht sprechen und so weiter und so weiter. Und das finde ich wertvoll, nicht nur in der Arbeit mit direkt traumatisierten Menschen, sondern ganz grundsätzlich in der Arbeit mit anderen Nervensystemen, kann ja auch untraumatisierten Menschen nicht schaden, ne? Also ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn die Behandlung nicht retraumatisierend wirkt. Und ever since, wenn ich mit Menschen arbeite, aber eben auch, wenn ich mit Pferden arbeite, dann wird bei mir keine Position mehr vorgegeben. Ich wünsche mir also eine Feedbackschleife. Ich frage zum Beispiel zu Beginn der Behandlung, was möchtest du gerne? Möchtest du sitzen, stehen, liegen? You name it, auf dem Stuhl, auf dem Boden, ist mir egal. Das heißt, der Patient gibt den Pace vor. Und genauso mache ich das mit Pferden auch. Idealerweise habe ich überhaupt keinen Halfter dran, wenn das irgendwie geht. Wenn das aber nicht geht, dann lege ich den Strick einfach locker über den Hals, so dass das Pferd mir Feedback geben kann. Und wenn der sich mal einen Meter bewegen will, dann darf der sich halt auch einen Meter bewegen. Und wenn der aus der Situation raus will, dann darf der aus der Situation raus. Und dann nehme ich das als wichtiges Feedback im Rahmen meiner sonstigen Beobachtungen, um Diskomfort, Haltungsumstände, Schmerz, all das, was uns interessiert, wenn wir mit Pferden zusammen sind und wenn wir Lebensqualität verbessern wollen, einfach wahrzunehmen und das in dieses große Bild einzusetzen und nicht zu sagen, richtig oder falsch, mach das oder mach das nicht, sondern es ist eine Information. Es ist ein Feedback, was ich über den aktuellen Zustand bekomme. Was passiert also, wenn wir jetzt zurückgehen in die Trainingsperspektive, wenn das Training gegen den Körper arbeitet? Negative emotionale Zustände entstehen also nicht nur durch Trauma, sondern auch durch Stress, durch ja, schlechte Haltungsumstände. Wir haben uns ganz viel hier über den Einfluss von Umweltfaktoren unterhalten und sie können auch im Training entstehen. Jetzt denken wir natürlich alle erstmal an die Rollkur. Das ist ein Paradebeispiel dafür. Wir hätten da aber auch noch so ein paar andere Kandidaten. Zum Beispiel die absolute Aufrichtung. Also wenn wir Pferde in eine Haltung bringen, wo der Hals sehr hoch und sehr steif ist, ist genauso unphysiologisch. Wenn wir dem Pferd die Agenda über Kopf und Hals wegnehmen und wenn wir es als normal interpretieren, dass wir Kopf und Hals feststellen können und dass wir da ja auch unter dem Deckmantel von Versammlung zum Beispiel dem Pferd die Agency wegnehmen über kann es schlucken, kann es gucken, kann es richtig atmen, wenn der Kopf und Hals einfach zu eng sind, wenn wir Versammlung schlecht aufbauen und dafür sehen wir ausreichend Beispiele, wenn wir ins Internet gucken. Ich habe kürzlich schon mal irgendwann gesagt, zeig mir mal einer eine PF ohne Schmerzgesicht, hätte ich ganz gerne. Wenn wir also Pferde in unnatürliche Haltungen zwingen, wenn die Arbeit zu lange isometrisch wird, wenn, ja, so fill in, wenn wir die Pferde auch in ein sehr tiefes Long and Low zwingen, auch das ist nicht physiologisch für den Körper, für den Bewegungsablauf. Und ich glaube, wir können uns merken, immer dann, wenn es Zwang wird, wird es ein bisschen wild. Dann können wir uns sicher sein, dass das auch was mit dem psychischen Zustand des Pferdes macht. Dazu gibt es ein schönes Paper von Lesample und Hausberger aus 2014. Da wurden über 350 Reitpferde untersucht und man fand heraus, dass Tiere mit steiver Halshaltung, asymmetrischen Bewegungen und festem Gesichtsausdruck viel häufiger chronischen Stress und depressive Körperhaltung zeigten. Gibt es noch eine spannende Folgestudie zu, die publiziert wurde in 2021. Und da zeigte sich, dass Trainer und Pfleger den Anteil gestresster und apathischer Pferde massiv unterschätzt haben in ihren, ja, in den eigenen Ställen. In einigen Ställen um das Siebenfache. Die Forschenden haben darum gefordert, körperliche Indikatoren von Emotionen systematisch in das Welfare-Monitoring einzubeziehen. Finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Und auch wir machen das ja so, dass wenn wir in die Ganganalysen gehen, dass wir uns ganz gerne auch Bilder zeigen lassen vom Exterieur und wir damit schon mal einen ersten Eindruck bekommen und sagen, okay, wo sind wir denn hier auf der Skala? Wird besser, wird schlechter. Wenn wir den Körper des Pferdes da also so anschauen, dann gucke ich also nicht nur auf die Form und ich gucke nicht darauf, ist der schön bemuskelt, ja oder nein, sondern ich gucke tatsächlich auf den kompletten Geisteszustand und dann natürlich auch auf physiologische Marker von Dysfunktion. Hier möchte ich den Podcast für heute gerne zusammenfassen und abschließen und so ein bisschen gucken wir mal, was haben wir denn heute gelernt? Wir haben heute gelernt, dass Emotionen erstmal verkörperte Prozesse sind. Die entstehen nicht nur im Gehirn, sondern im Zusammenspiel mit dem Körper. Body Keeps the Score, nochmal Leseempfehlung, hat das Thema total populär gemacht, ist wissenschaftlich aber etwas überzeichnet. Faszien reagieren auf Stress, aber ob sie Gefühle spiegeln, ob sie Muster spiegeln, vielleicht einfach nur Muster spiegeln, weiß man noch nicht so richtig. Wir wissen auch, Körperarbeit wirkt über Neurophysiologie, ist keine Magie, sondern ganz klare Physiologie, kann sehr positive Effekte haben, kann aber auch retraumatisierend wirken. Und im Training können wir sowohl positive als auch negative Emotionen formen und fördern, je nachdem, ob es mit oder gegen den Körper arbeitest. Ich hoffe, du konntest an dieser Stelle deinen Werkzeugkoffer ein kleines bisschen weiter füllen. Und wenn du das nächste Mal mit deinen Händen arbeitest, egal ob du massierst oder putzt oder osteopathisch behandelst oder einfach nur mit deinem Pferd zusammen bist und es berührst, dann erinnere dich, du sprichst mit dem Nervensystem, nicht nur mit einem Muskel. Das ist gelebte Beziehungsarbeit. Beobachte das ganze Bild, Haltung, Atmung, Mimik. Und don't jump too quickly to conclusions. Frag dich, was erzählt dir dieser Körper, was erzählt dir dieser Geist und was braucht er in dem Moment, um zu regulieren? Und möchte der wirklich regulieren oder will der eigentlich aus der Situation raus? Manchmal beginnt hier echte Heilung und zwar nicht nur im Kopf, sondern auch unter den Händen. Auf jeden Fall können wir den Körper in seiner Regulation wunderschön unterstützen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Ich freue mich wie gewohnt über euer Feedback zu der letzten Episode, also zu dieser Episode. Ich freue mich darüber, wenn ihr uns weiter teilt. Und ich freue mich über die wachsende Community hier zum Equidemia Podcast. Übrigens, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ihr könnt euch die Equidemia App runterladen. Ist ein bisschen unklar, wie das eigentlich funktioniert. Nein, ihr könnt euch die Equidemia App runterladen. Hüpft mal erstmal in den Shop und kauft euch da den Podcast für 0 Euro oder einen anderen Freebie für 0 Euro. Und dann könnt ihr ihn in der App immer ein kleines bisschen vorab zu den anderen hören. Meistens ist der da einen Tag eher schon hochgeladen und vor allem braucht ihr euch auf Spotify und YouTube nicht die lästigen Werbeunterbrechungen anhören. Teilt ihn gerne mit euren Freunden und dann freue ich mich auf nächste Woche mit euch. Bis bald!